D-Radio Wissen. Update.
In der Türkei hat der Ministerpräsident seinen Rücktritt angekündigt.
Im Sinne der Einheit der Partei bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass der Wechsel des Parteivorsitzenden die sinnvollste Lösung ist.
Damit kann Ahmet Davutoğlu auch nicht Ministerpräsident bleiben. Auf einem Sonderparteitag soll demnächst ein Nachfolger bestimmt werden. Eigentlich ist das eine innerstaatliche Angelegenheit der Türkei. Trotzdem wird sie in Europa genau beobachtet. Und viele Beobachter meinen heute, gute Nachrichten sind das nicht. Damit geht's los im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Die offiziellen Reaktionen aus Europa auf den Rücktritt sind verhalten. Schließlich ist das eine Angelegenheit der Türkei und sowas kommentiert man nicht. Vom deutschen Regierungssprecher Georg Streiter heißt es nur so viel.
Die Bundeskanzlerin hat bislang sehr gut mit dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu und allen türkischen Verantwortlichen zusammengearbeitet. Und wir gehen davon aus, dass diese gute und konstruktive Zusammenarbeit auch mit einem neuen türkischen Ministerpräsidenten fortgesetzt wird.
Viele Politiker haben sich aber besorgt gezeigt. Sie gehen davon aus, dass Davutoğlu einen innerparteilichen Machtkampf gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verloren hat und der sich jetzt jemanden aussucht, der ihm aufs Wort gehorcht. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen meinte im Deutschlandfunk, dass Erdogan die Türkei so noch weiter von Europa wegsteuert.
In allen für Europa wichtigen Fragen wollte Davutoğlu die Türkei in Richtung Europa bringen. Erdogan will das dezidiert nicht, darum sind das schlechte Nachrichten für Europa und auch für die Türkei.
Das befürchtet auch die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, im Morgenmagazin.
Der Flüchtlingsdeal ist ja kein guter Deal, aber immerhin war Herr Davutoğlu ein zuverlässiger Ansprechpartner für die Europäer und er war einer, der die Öffnung der Türkei in Richtung Europa wollte. Und das ist in der Tat dann ein riesiges Problem, weil das kann man von Herrn Erdogan ja offenbar nicht sagen.
Der hat zum Beispiel beim Thema Presse- und Meinungsfreiheit andere Vorstellungen als die EU. Und das könnte die Zusammenarbeit beider Seiten gefährden. Unser Brüssel-Korrespondent Ralf Siener schätzt, dass der Widerstand vieler Europapolitiker gegen Erdogan jetzt weiter wachsen könnte. Zum Beispiel auch gegen die diese Woche empfohlenen Visaerleichterungen für Türken.
Die EU-Kommission hat die Aufhebung der Visumspflicht unter der Bedingung empfohlen, dass Ankara unter anderem die Terrorgesetze reformiert, die in der Türkei auch zur Verfolgung regierungskritischer Journalisten herangezogen werden. Nach dem Rücktritt Davutoğlu's ist ein substanzielles Entgegenkommen Ankaras in diesem Punkt unwahrscheinlicher denn je, so die Einschätzung der Brüsseler Denkfabrik Carnegie Europe. Damit droht im EU-Parlament stärkerer Widerstand gegen die Kooperation mit der Türkei und gegen die Aufhebung der Visumspflicht.
Das könnte dann Auswirkungen auf den Flüchtlingsdeal haben, denn die Visaregelungen waren ja wiederum eine Bedingung der Türkei für ihre Hilfe. Aber auch um die Türkei selbst machen sich Politiker Sorgen.
Insbesondere für die wenigen Oppositionellen, die sich noch wagen, etwas zu sagen, die noch übrig geblieben sind, für die Pressefreiheit etc.
Die außenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sevin Dardelen, sagte im Deutschlandfunk, Erdogan werde jetzt versuchen, seine Macht als Präsident weiter auszubauen. Der hat eine Volksabstimmung dazu angekündigt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz wird der Rücktritt von Davutoğlu fast nur kritisch gesehen. Auf Facebook schreibt Stefan Glomp, der Weg ist frei für eine Diktatur und die EU und unsere Politik spielt mit. Wenn das so weiterläuft, bekommt die AfD bei der nächsten Wahl die Mehrheit nur mit der Forderung vom Austritt aus dem Irrenhaus EU. Matthias Schrott schreibt, man würde sich ja fast schon einen Militärputsch gegen den Herrn Erdogan wünschen. Danach ein Reset und einen demokratischen Neubeginn mit lebenslanger Politiksperre für den Clan der Erdogans. Bina Krüger findet, das ist doch kein Machtkampf. Davutoğlu war von Anfang an die Schlampe Erdogans, eine Marionette. Der hat nicht eine Entscheidung getroffen, ohne dass sie von seinem Meister vorher abgenickt wurde. Ein Mittel zum Zweck, Teil des Plans, von langer Hand vorbereitet. Und Bernhard R. findet bei tagesschau.de, das ist ja wie in der DDR, wo eine Partei die führende Rolle beanspruchte. Mit Demokratie hat das wohl weniger zu tun.
Was sonst noch wichtig war?
Wir bleiben erstmal in der Türkei. Dort standen heute zwei Journalisten der Zeitung Cumhuriyet vor Gericht. Und während der Prozess lief, gab es ein Attentat. Auf einen der beiden Journalisten wurde geschossen. Der angeklagte Journalist blieb laut Augenzeugen unverletzt. Ein Reporter, der von dem Prozess berichtete, wurde aber getroffen. Die beiden Cumhuriyet-Journalisten sind wegen Verrats angeklagt. Sie hatten über angebliche Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an Aufständische in Syrien berichtet. Jetzt drohen ihnen lange Haftstrafen. Im Norden von Syrien sind viele Flüchtlinge noch einmal zu Opfern des Bürgerkriegs geworden. Ihr Flüchtlingslager ist bombardiert worden. Mindestens 28 Menschen wurden nach Angaben von Aktivisten getötet. 2000 Flüchtlinge leben in dem Lager in der Provinz Idlib und die Überlebenden sind wütend und fühlen sich dem Krieg jetzt schutzlos ausgeliefert.
Wir fanden alle Leute verbrannt, verbrannt. Niemand konnte diesem Brand entgehen. Die ganzen Zelte sind verbrannt.
Einige machen für die Luftangriffe das Assad-Regime verantwortlich. Das hat die Vorwürfe in den staatlichen syrischen Medien aber zurückgewiesen. Die UNO hatte eine unabhängige Untersuchung gefordert. Sollte das Lager absichtlich angegriffen worden sein, handle es sich um ein Kriegsverbrechen. Auch die Bundesregierung hat die Bombardierung scharf verurteilt. Gekämpft wird in Syrien auch südwestlich von Aleppo. Dort haben Kämpfer der islamistischen Al-Nusra-Front ein strategisch wichtiges Dorf erobert. Mehr als 70 Menschen sollen getötet worden sein. Für Aleppo selbst wurde eine Waffenruhe ausgerufen und offenbar ist es dort jetzt tatsächlich ruhiger geworden. Das berichten zumindest Anwohner. In Köln ist der erste Prozess wegen sexueller Straftaten nach der Silvesternacht zu Ende gegangen. Und zwar zum Teil mit einem Freispruch. Das Kölner Amtsgericht hat keine Beweise dafür gesehen, dass der Angeklagte zu einer Gruppe gehörte, die eine Frau umzingelt, bedrängt und bestohlen haben soll. Bei dem Mann war das Handy der Frau gefunden worden. Als die den Angeklagten in der Verhandlung gesehen hat, kam er ihr aber nicht bekannt vor. Die Staatsanwaltschaft hat den Vorwurf der sexuellen Nötigung deswegen fallen lassen. Der 26-jährige Angeklagte hatte ausgesagt, dass er das Handy von einem Bekannten gekauft habe. Das Gericht hat den Mann am Ende auch wegen Hehlerei verurteilt zu einer Bewährungsstrafe. Der Algerier sitzt weiter in Abschiebehaft. Kurz vor der Brexit-Abstimmung haben die Briten schon mal gewählt. Es gab Kommunal- und Regionalwahlen. In Schottland haben die Nationalisten von Nicola Sturgeon wieder die meisten Sitze geholt und ihren Vorsprung noch ausgebaut.
We have tonight made history.
Die schottischen Nationalisten lehnen den Brexit ab. Sie sind weiter dafür, sich von Großbritannien abzuspalten. Für den Brexit wirbt die EU-kritische UKIP. Die hat es in Wales zum ersten Mal ins Regionalparlament geschafft. Stärkste Kraft bleibt dort aber die sozialdemokratische Labour-Partei. Die könnte in London auch den ersten muslimischen Bürgermeister stellen. Das Ergebnis soll im Laufe des Abends kommen. Der Kandidat lag aber in Umfragen schon vorne. In Griechenland ist wieder Generalstreik angesagt als Protest gegen die Sparmaßnahmen der Regierung. Das heißt, seit heute, viele Angestellte in öffentlichen und privaten Betrieben arbeiten nicht, es fahren keine Fähren mehr zu den Inseln und auch Ärzte haben sich dem Generalstreik angeschlossen und Journalisten, sodass in Krankenhäusern nur Notfälle behandelt wurden und im Radio keine Nachrichten laufen. Tausende Menschen haben sich in Athen zu einer Demo versammelt. Der Streik soll bis Sonntag dauern. Dann steht abends im Parlament eine Abstimmung über eine umstrittene Rentenkürzung an.
Was noch wichtig wird.
Politisch wird die Kölner Silvesternacht in einem Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags aufgearbeitet. Dort wird Montag ein wichtiger Zeuge angehört, Innenminister Ralf Jäger. Er ist der Chef der Polizei und der werfen Kritiker eine teils chaotische Einsatzplanung vor. Das Innenministerium wird auch verdächtigt, Informationen zurückgehalten zu haben.
Und sonst in der Welt?
In Nordkorea war heute ein wichtiger Tag. Die einzige Partei, die es gibt, die Kommunistische Arbeiterpartei, hat sich zu ihrem ersten Kongress seit 36 Jahren getroffen. Was genau auf dem Kongress passiert, ist nicht bekannt, auch nicht, wie lange er dauern wird. Beobachter meinen, dass die Veranstaltung vor allem dazu dient, dass Machthaber Kim Jong-un seine Führungsrolle festigt. Der US-Sender CNN berichtet, dass sich die Nordkoreaner lange auf den Parteikongress vorbereitet haben. Sirenen hätten die Bewohner in der Hauptstadt Pyongyang in den letzten Tagen früher geweckt als sonst. Um 5 Uhr früh statt um 6. Die nordkoreanische Führung hätte vor dem Kongress 70 Tage harte Arbeit gefordert, ohne freien Tag. Ausländische Journalisten berichten, sie hätten tausende Menschen gesehen, die bei Regen und Kälte im Freien Choreografien einstudiert hätten. Ausländische Journalisten wurden für den Kongress zwar nach Nordkorea eingeladen, sie wurden bisher aber noch nicht auf die Veranstaltung gelassen. In Kanada wüten immer noch schwere Waldbrände. Sie betreffen mittlerweile eine Fläche, die in etwa so groß ist wie Berlin. Betroffen ist die Provinz Alberta. Eine kanadische Zeitung berichtet, dass in der Region rund um die Stadt Fort McMurray 25.000 Menschen festsitzen. Sie sollen mit Flugzeugen in Sicherheit gebracht werden. 90.000 Menschen haben ihre Häuser schon verlassen. Albertas Regierungschefin sagte, es könne Wochen oder Monate dauern, bis sie wieder zurückkehren können. Im Moment versuchen mehr als 1000 Feuerwehrleute, die Brände mit Hubschraubern und Löschflugzeugen einzudämmen. Einige Brände sind aber wohl immer noch außer Kontrolle. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte gestern berichtet, dass die Bezirksregierung in letzter Zeit Projekte zur Brandbekämpfung gestrichen hatte, um Geld zu sparen. Der Cartoon Tom und Jerry ist gefährlich und führt zu mehr Gewalt im Nahen Osten. Das meint ein wichtiger Politiker aus Ägypten. Er leitet die ägyptische Informationsbehörde und hat sich auf einer Konferenz geäußert, in der es um Cartoons und Videospiele ging. Der Politiker sagte, wer sehe, wie Tom und Jerry sich gegenseitig verprügeln und in die Luft sprengen, für den werde Gewalt irgendwann normal. Der Politiker muss für diese Aussage viel Kritik einstecken. US-amerikanische Kommentatoren sagen, es sei lächerlich, westliche Kultur für Gewalt und Terror verantwortlich zu machen. Die ägyptischen Politiker sollten sich lieber fragen, inwiefern sie selbst zur Gewalt beitragen. Tom und Jerry wird in einigen Ländern zensiert. Manchmal werden Raucherszenen rausgeschnitten oder Szenen, die als rassistisch oder politisch unkorrekt bewertet werden.
Wissensnachrichten.
Wenn ein Baby im Bauch der Mutter entsteht, dann empfinden Eltern das ja immer als Wunder. Und auch wissenschaftlich gesehen ist das so, denn aus einem scheinbar chaotischen Zellhaufen heraus entwickelt sich nach und nach der Embryo und damit die Basis für alles, was uns später so ausmacht. Was sich da in den ersten 7 Tagen dieser embryonalen Entwicklung abspielt, das wissen Forscher ziemlich genau. Jetzt haben es Wissenschaftler aus den USA und Großbritannien aber zum ersten Mal geschafft, ein Embryo 2 Wochen lang im Labor zu beobachten. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten. 2 Wochen, das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so lange. Warum wird das jetzt als Erfolg gewertet?
Ja, die Schwierigkeit ist ja, dass sich die befruchtete Eizelle bei einer natürlichen Schwangerschaft 7 Tage nach der Befruchtung in die Gebärmutter einnistet. Da heftet sich diese kleine, hohle Zellkugel an die Schleimhaut der Mutter. Und das ist Voraussetzung, damit sich die Zellen in der Kugel weiter teilen können, sodass sich ein Mensch entwickelt.
Und diese Bedingungen in der Gebärmutter, die konnte man bis jetzt noch nicht im Labor nachstellen?
Genau, über die Einnistung des Embryos in die Gebärmutter ist fast nichts bekannt, weil man dabei nicht zugucken kann. Die Forscher aus Großbritannien und den USA haben jetzt aber festgestellt, das, was sich mutmaßlich in der menschlichen Gebärmutter abspielt, das funktioniert so ähnlich auch in der Petrischale im Labor. Ihnen ist es nämlich gelungen, in einer Nährlösung mit Sauerstoff Embryonen bis zum 13. Tag wachsen zu lassen. Einen Haken gab es aber doch. Die Embryonen in der Petrischale, die waren unnatürlich flach und zweidimensional. Das heißt, es ist nur gelungen, sie am Leben zu halten. Von einem Ersatz für die Gebärmutter kann noch keine Rede sein.
Okay, also der Embryo hat sich im Labor dann 13 Tage lang entwickelt. Mhm. Ich stelle mir jetzt die Frage, was ist danach mit ihm passiert?
Die Embryonen wurden dann mit Absicht getötet, weil es verboten gewesen wäre, sie länger am Leben zu halten. Da gibt es eine internationale Grenzlinie, die 14-Tage-Regel. Selbst liberal eingestellte Länder, die Forschung an menschlichen Embryonen grundsätzlich zulassen, erlauben das nur bis zum 14. Tag nach der Befruchtung. Denn danach differenzieren sich die Zellen stärker aus und dann werden sie die Vorläufer von bestimmten Organsystemen, also zum Beispiel vom Nervensystem. Deswegen wurde das Experiment vor dieser Grenze gestoppt. Und jetzt, wo sich zeigt, dass ein Embryo auch unter Laborbedingungen 14 Tage durchhält, da gibt es schon erste Forderungen, diese 14-Tage-Regel aufzuweichen. Dabei war das ja ein mühsam ausgehandelter Kompromiss. 3 US-Forscher, die sind jetzt vorgeprescht und fordern eine neue Grenze.
Wir bleiben in den USA. Da droht Facebook jetzt ein Prozess. Ein Richter hat nämlich mehreren Facebook-Nutzern erlaubt, gegen den Konzern zu klagen. Worum geht's da konkret?
Die Nutzer werfen Facebook vor, biometrische Daten von ihnen gesammelt zu haben und das heimlich, also ohne ihr Einverständnis. Sie sehen das als unzulässigen Eingriff in ihre Privatsphäre und fordern Schadenersatz. Konkret geht's um Facebooks automatische Gesichtserkennung. Mit der kann man systematisch nach Fotos bestimmter Personen suchen. In Europa hat es dafür viel Kritik von Datenschützern gegeben, sodass Facebook die Software hier vor 4 Jahren abgeschaltet hat.
Und dann gibt's endlich eine Entscheidung im Namenswettbewerb um ein neues britisches Forschungsschiff. Ein Vorschlag war, finde ich ja total süß, Boaty McBoatface. Und hat's der Name geschafft?
Nein, das Polarforschungsschiff soll nach dem britischen Tierfilmer und Naturforscher David Attenborough benannt werden. Wird also leider nicht Boaty McBoatface heißen. Der Name war ja der Favorit von mehr als 120.000 Bürgern bei einer Online-Abstimmung. Der britische Umweltforschungsrat hatte dazu aufgerufen, Vorschläge zu machen. Von Boaty McBoatface und anderen skurrilen Namen war man dann aber wohl leicht entsetzt. Der Wissenschaftsminister ist dann zurückgerudert und hat gesagt, man wollte sich das mit dem Namen dann doch nochmal überlegen.
Und damit ist dann Boaty McBoatface tatsächlich endgültig vom Tisch?
Sie wollen den Mehrheitsvorschlag nicht ganz ignorieren. Ein kleines U-Boot an Bord des Polarschiffs soll so heißen. Das wird dann in den Meerestiefen der Arktis und Antarktis Proben nehmen, immer dann, wenn das Polarschiff da unterwegs ist.
Immerhin. Danke, Tobias.
Wetter.
Der Tag geht sonnig und warm zu Ende und am Wochenende bleibt es genauso schön. Die Sonne scheint und es bleibt meistens trocken. Nur im Süden kann es gegen Abend auch mal regnen oder gewittern. Die Temperaturen steigen morgen und übermorgen auf 20 bis 27 Grad. An der Küste und in den Bergen ist es dann etwas kühler.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.